Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist der Wochenspruch über dieser neuen Woche. Heute ist ja der Sonntag Trinitatis, Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ist das nicht ein ganz wunderbarer Spruch für diese neue Woche? Wir freuen uns, dass wir jetzt miteinander hier den Gottesdienst feiern dürfen im Namen unseres Heilandes Jesus Christus. Und unsere Freizeit, die wir gerade haben, steht unter dem Thema Freut euch der schönen Erde. Und deshalb singen wir am Anfang ein Loblied, in dem auch die schöne Erde drin vorkommt. Nämlich die Nummer 61, unser Mund, der ist voll Jubel, da heißt es in der dritten Strophe, was unsere Augen sehen, schuf deine Wunderhand. Halleluja, lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker, seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe, der den Geringen aufrichtet aus dem Staub, und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes, der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja. Lobet den Herrn, ihr Knechte und Mägde des Herrn. Wir beten. Herr Jesus, danke, dass wir dich loben und anbeten und preisen dürfen. Nicht nur für all das Schöne, Äußere, das du uns schenkst. Danke für diesen Sonntag, danke für die Ruhe. Danke für den Frieden in unserem Land. Danke, dass wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Und wir möchten dich vor allem auch loben, dass du uns erlöst hast. Erkauft hast, weil du für uns an diesem Kreuz gestorben bist. Wir preisen dich dafür und danken dir. Und du siehst nicht nur all das Große und Hohe, du siehst auch hinunter in die Tiefe, du siehst zu den Geringen. Danke, dass du auch jeden von uns, so wie wir jetzt gerade hier zusammen sind, im Blick hast. Und dass du weißt, was wir brauchen. Dass du auch die Bitten unseres Herzens, die wir in der Stille zu dir bringen, hörst. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen dein Wort zu Lob und Dank. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen. In diesem Lied ging es immer wieder jetzt gerade auch ums Dienen. Und ich möchte sie heute Morgen mitnehmen. Zu einem Diener Gottes im Alten Testament. Einer, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist wie sein Vorgänger. Also ich denke, Elia ist uns allen sehr gut vertraut. Gottes Urteil auf dem Karmel. Dann unterm Ginsterstrauch, vielleicht auch noch Nabots Weinberg. Ich möchte Sie mitnehmen zu seinem Nachfolger, Elisa. Zu der Situation, als Elisa berufen wird. Und davon lesen wir in 1. Könige 19. 1. Könige 19, ab Vers 15 auszugsweise. Elia am Berg Horeb, am Sinai, und Gott spricht zu ihm, Vers 15, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und dann und salbe, und jetzt Vers 16, und salbe Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Vers 18, ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, als er pflügte mit 12 Jochen vor sich her. Und er war selbst bei dem 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm, wohlan, kehre um, bedenke, was ich dir getan habe. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es, und mit den Jochen der Rinder kochte er das Fleisch und gab's den Leuten, dass sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. In einem ersten Gedanken ein paar biografische Notizen. Wer war Elisa? Elisa, sein Name bedeutet, Gott ist Heil, Gott ist Rettung. In diesem Namen steckt auch wieder dieses hebräische Wort Yasha, was wir von Yeshua, Jesus, auch kennen, retten, heilen. Gott ist Heil, Gott ist Rettung. Das ist der Name von Elisa. Der Vater hat den Namen Schaphat. Und das ist jetzt deshalb interessant, wenn man diesen Namen übersetzt, heißt das, Gott ist Richter. Und eigentlich steckt in diesen beiden Namen das ganze Evangelium. Gott ist ein Richter, der das Recht und die Gerechtigkeit aufrichtet. Und Gott ist Heil, Gott ist Retter. Beides gehört unbedingt zusammen. Man darf nicht nur das eine betonen, Gott ist Richter, und den Zeigefinger vielleicht erheben und sagen, pass auf, kleines Auge, was du siehst, alles wird hier gestraft. Aber ich darf auch nicht nur betonen, Gott ist Heil, Gott ist Liebe, sonst habe ich zum Schluss nur noch so eine undefinierbare Liebe. Beides gehört zusammen beim Evangelium. Der Name also, Elisa, die Familie, aus der er stammt, es sind eindeutig Großgrundbesitzer, ein reiches Bauerngeschlecht, denn wir lesen von 12 Jochen, also 24 Zugochsen. Das ist nicht nix. Das ist ein großer Hof, und vielleicht war Elisa auch der Hoffnungsträger der Eltern, diesen Hof zu übernehmen, könnte man sich vorstellen. Die Heimat Abel-Mehola, ein kleiner Ort, ziemlich genau auf der Höhe zwischen dem See Genezareth, in der Mitte zwischen See Genezareth und Totem Meer, und zwar auf der westlichen Uferseite des Jordan. Wenn wir uns ein bisschen die Zeit vor Augen halten, in der Elisa aufgewachsen ist. Es ist die Zeit, in der König Ahab regiert, ein sehr gottloser König. Bei König Ahab in seiner Zeit war Israel ja in zwei Teile geteilt. Er herrschte im Norden, und dort im Nordreich gab es an zwei Stellen Orte, an denen Stierbilder aufgestellt worden waren. Warum waren diese Stierbilder aufgestellt worden von einem Vorgänger von Ahab? Die Könige wollten, dass die Einwohner des Nordreichs nicht etwa nach Jerusalem in den Tempel gehen und dort den Gottesdienst feiern, die sollten schön in ihrem Land bleiben und nicht aus Versehen abwandern in den Süden. Stierkult, Götzendienst, und Ahab toppt das Ganze noch dadurch, dass er eine phönizische Prinzessin heiratet, Isebel. Und Isebel war eine Frau, die stammte aus einem Land, in dem der Baalskult und die Aschera verehrt wurden. Fruchtbarkeitsgötter. Wir lesen in 1. Könige 18, also im Kapitel vorher, dass es 450 Baalspriester gab im Nordreich und 400 Aschera-Priester, Propheten. Jetzt hätte ich gerade fast nochmal gesagt, auch das ist nicht nix. Der Götzendienst prägt die Atmosphäre, die geistliche Atmosphäre. Trotzdem gibt es natürlich auch noch Gottesdienste, klar. So eine Religionsvermischung. Eigentlich war zwar Ahab der König, aber die graue Eminenz im Hintergrund, die das eigentliche Sagen hatte, war eindeutig Isebel. Isebel, die den Götzendienst gefördert hat. Isebel, und das finde ich auch eine interessante Linie, finden wir im letzten Buch der Bibel wieder. In Offenbarung 2, im Sendschreiben an Thyatira. Der Geist der Isebel durchzieht die Welt. Der Geist des Götzendienstes durchzieht die Welt. Isebel wird geradezu als Vorläuferin des Antichristen dargestellt. Also Gottlosigkeit in Potenz. In dieser Atmosphäre wächst Elisa auf. Und da könnte es einem doch Angst und Bang werden, um einen jungen Menschen, der in einer solchen Atmosphäre aufwächst. Und vielleicht geht es Ihnen manchmal auch so im Blick auf Ihre Kinder und Enkelkinder, dass es Ihnen Angst und Bang werden will, wenn Sie denken, in was für einer geistlichen Atmosphäre hier in Westeuropa unsere Jungen aufwachsen. Bei uns gibt es wahrhaftig auch Götzendienst. Wir hatten vor einiger Zeit den Pfarrer Buskis bei uns, der hat uns das mal sehr anschaulich erzählt von einer Mitarbeiterin in der Kinderarbeit, die von einem Kind erzählt hat, dass es immer sein Schutzengelchen bei sich hat. Und ich selber habe vor ganz kurzer Zeit in einem Gespräch auf der Gartenschau in Balingen mit einer Dame mich ein bisschen unterhalten und ganz zum Schluss zog sie ein Figürchen aus der Tasche, ein Schutzengelchen. Also das ist eigentlich ja schon ein Widerspruch in sich, gell? Und sagte, der ist immer bei mir, in jeder Hose. Also, und dann dieser Götzendienst des Zeitgeistes, der geistlichen Atmosphäre, in der wir leben. Verwirrung, religiöse, geistlich-theologische Verwirrung, wo man hinschaut. Eine verworrene Zeit, viele Strömungen, ein Buffet von Religionen, wo man sich seine eigene Religion zusammensammelt. Und da könnte man den Mut verlieren. Auch wenn man denkt, dass unser Land tatsächlich immer gottloser wird. Ich glaube, das ist nicht nur mein Eindruck. Und jetzt, und das ist das Großartige. Mitten in diese Situation damals hinein und in unsere Situation heute hinein, sagt Gott zu Elia, 7000 haben ihre Knie nicht gebeugt. Und Elisa und seine Familie hat die Knie nicht gebeugt. Vor Baal waren Leute, die in der Spur Gottes geblieben sind. Mittendrin handelt Gott und bereitet sich Segensmenschen vor, die er gebraucht. neue Menschen, die er verändert, und das gilt bis heute. So viel zu den biografischen Notizen. Zweitens, Elisas Berufung. Jetzt gehen wir in unseren Text hinein. 1. Könige 19 ist das Kapitel, in dem erzählt wird, Elia hatte die Baals- und Aschera-Priester gerichtet auf dem Berg Karmel, hatte einen großen Sieg erlebt. Am nächsten Tag schickt Königin Isabel zu ihm einen Boten und sagt, morgen bringe ich dich um. Und was tut Elia? Wir wissen es alle, er haut ab. Er hat Angst. Er läuft um sein Leben. Und Gott in seiner Barmherzigkeit schenkt ihm was zu essen, zu trinken und lässt ihn erstmal schlafen. Und dann schickt er ihn an den Horeb, an den Berg Gottes, und dort begegnet Gott seinem Elia. Nicht im Feuer, nicht im Sturm und nicht im Erdbeben, sondern ganz behutsam in einem stillen, sanften Säuseln. Und dann sagt Gott zu Elia, und jetzt geh zurück den Weg durch die Wüste. Jetzt geh zurück und salbe Elisa als Nachfolger an deiner Stelle. Was für ein Trost. Auch wenn Elia müde geworden ist, alt geworden ist und eigentlich fast nicht mehr kann. Gottes Sache ist nicht am Ende. Gottes Sache hört nicht auf, sie geht weiter. Elia findet den Elisa bei der täglichen Arbeit, mitten im Alltag. Er pflügt gerade ein Feld. Da trifft Gottes Ruf ihn, mitten im Alltag. Das ist so ein Grundsatz, den wir immer wieder in der Bibel finden. Gott beruft Menschen mitten im Alltag. Jetzt würde ich Sie am liebsten fragen, fällt Ihnen noch jemand ein, den Gott so mitten im Alltag berufen hat?
Der David?
Bei den, ja? Hat er von den Schafen weggeholt? Petrus beim Fischen, auf jeden Fall, ja, genau. Paulus, also als Zeltmacher in Tarsus war, ja, könnte man vielleicht auch. Und er war natürlich im Dienste der Obrigkeit unterwegs, auch in seinem Alltagsgeschäft Christen verfolgen. Naja. Der Zöllner, der zählt gerade sein Geld. Und dann ruft Jesus ihn. Zachäus, genau. Gideon trischt den Weizen. Allerdings nicht auf der Tenne, sondern in der Kelter, aus Angst vor den Feinden. Mose, 40 Jahre hütet er schon Schafe. In der Einsamkeit. Und da ruft Gott ihn. Gott ruft mitten aus dem Alltag. Gott ruft, wann und wo er will. Und man kann sich fragen, was bedeutet Gottes Ruf für uns heute, wenn Jesus uns ruft? Und ich fand in einer Auslegung schöne Antworten darauf, wenn Jesus uns ruft, ruft er uns in die Gemeinschaft mit sich selber. Er ruft uns, dass wir unseren kleinen Alltag mit ihm leben dürfen. Er ruft uns in die Gemeinschaft, dass wir unsere Hand in seine legen dürfen und an seiner Hand gehen. Er ruft uns in die Gemeinschaft, das heißt auch, er möchte gerne im Gespräch mit uns sein, dass ich höre, was er sagt. Und dass ich mit ihm reden darf, dass ich meinen Tag mit ihm besprechen darf. Gemeinschaft mit Jesus. Was bedeutet der Ruf Jesu für uns? Er ruft uns auch in die Kindschaft. Wir dürfen Kinder Gottes werden. Kindschaft heißt, Ich habe einen Vater im Himmel, einen Vater, dem ich vertrauen kann, von dem ich glauben darf, er macht's gut und er meint es gut mit mir. Ich habe eine kleine Begebenheit, die Axel Kühner schreibt, gefunden. Viele Skifahrer genießen die Sonne und den Schnee. Plötzlich schauen alle auf einen Abfahrer. Ein Vater auf seinen Skiern, hinter ihm sein kleiner Junge. Die Arme um die Beine des Vaters geschlungen, sausen sie zu zweit den Hang hinunter. Der Junge hält sich fest und jubelt: Gut, Papi, gut, Papi, gut, Papi. Der Junge kann die Fahrt weder steuern noch bremsen. Aber er hat ein kindliches Vertrauen in das Geschick und Können seines Vaters. Und so kann er die rasante Fahrt genießen. Ich habe einen Vater im Himmel. Was ist das für ein Geschenk? Wenn ich aber einen Vater im Himmel habe, dann heißt es auch, ich habe Heimatrecht bei ihm. Ich habe eine Heimat. Dieser Vater im Himmel wartet darauf, dass ich zu ihm nach Hause komme. Das gilt jetzt, solange ich auf der Erde bin, auch schon, aber das gilt dann auch am Ende meiner Tage. Ich habe eine Heimat, bis ich ganz zu Hause bin, wo ich nie mehr weg muss. Einen Vater im Himmel haben. Klar, wer einen Vater hat, hat auch Geschwister, gell? Hat eine Familie. Also wir, wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir eine große Familie. Ist so. Man muss nicht alleine sein. Wie viele Menschen klagen, dass sie alleine sind. Wer einen Vater im Himmel hat, darf auch Geschwister haben, mit denen er zusammengehört. Berufen, habe ich gesagt. Berufen zur Gemeinschaft mit Jesus, zur Kindschaft, berufen auch zur Nachfolge. Hinter Jesus hergehen. Ich bin dazu berufen, in den Fußspuren, die Jesus hinterlässt, zu gehen. Schritt für Schritt. Immer neu. Schritt für Schritt. Und der Weg, den Jesus ging, das wissen wir, war kein einfacher Weg. Es war ein Kreuzesweg. Und der Weg, den Jesus uns führt, ist nicht immer ein einfacher und ein schöner und ein bequemer Weg, aber es ist ein vorbereiteter Weg. Ein Weg, auf dem ich nicht alleine bin, keinen Schritt. Und das finde ich persönlich am allerschönsten, es ist ein Weg, der auf jeden Fall ans Ziel führt. Das finde ich das Allerwichtigste, wenn ich da im Wald spazieren gehe und mich verlaufe. Also das Allerwichtigste ist, dass ich heimkomme. Berufen zur Nachfolge. Noch eines, berufen, Haushalter und Diener zu sein. Jesus zu dienen. Die Gaben, die Zeit, die Möglichkeiten, die ich habe, für ihn einzusetzen. Elisa wird berufen und er erfährt es mit dieser symbolischen Geste, dass Elia seinen Prophetenmantel über seine Schultern legt und ihm damit klar macht: Folge mir. Elisa wird berufen, Gehilfe und Nachfolger Elias zu sein, berufen, Prophet zu sein. Prophet. Elisa ist in dem, wie er lebt, auch ein Hinweis auf Jesus. Wenn wir die Geschichte lesen, dann merken wir das immer wieder. Wir können fragen, was ist ein Prophet? Propheten, so ist die landläufige Vorstellung, Propheten sagen die Zukunft voraus. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Die Propheten des Alten Testamentes haben zum Volk Israel gesagt, was in der Vergangenheit schlecht gelaufen war, wo sie in der Vergangenheit Götzen gedient haben und nicht Gott. Propheten haben also aufgedeckt, was in der Vergangenheit war. Dann haben die Propheten für die Gegenwart das aktuelle Wort Gottes gesagt. Sie haben übrigens nicht ihre eigene Meinung verkauft, sondern Propheten sagten das, was Gott ihnen sagt. Sie waren Sprachrohr Gottes. In der Gegenwart traten Propheten ganz oft als die Warner auf. Sie sagten nämlich, kehrt um. Und dann sagten sie auch was für die Zukunft. Sie sagten nämlich, wenn ihr umkehrt, kann Gott wieder mit euch sein. Wenn aber nicht, kommt das Gericht. Merken Sie, die Propheten hatten einen sehr umfassenden Auftrag. Sie waren im Grund Erweckungsprediger, Warner und Mahner. Aber auch, und das stimmt auch, auch Freudenboten. Jesaja wird einmal als Freudenbote bezeichnet. Gott wählt Elisa, Prophet zu sein. Gott kann diesen Elisa brauchen, dass er Elias Werk fortführt. Denn Elisa bietet sich nicht selber an. Das fand ich auch noch einen interessanten Gedanken, der bei Pastor Modersohn kommt. Also heute, oder vielleicht auch überhaupt, denken wir Menschen ja manchmal, also ich bin zu höherem berufen, als nur zu pflügen und Kuhmist auszumisten und was dann halt noch so dazugehört. Ich bin zu höherem berufen, als nur Landwirt zu sein. Ich dachte noch mal so, in unserer Zeit ist es ja tatsächlich eher so, dass unsere Leute geprägt werden, du musst dich gut darstellen. Wenn du eine Bewerbung machst, dann musst du unbedingt dringend unterstreichen, was du alles kannst, welche Fähigkeiten du hast und dass du natürlich unbedingt der geeignete Mann für diesen oder Frau für diesen Job bist. Da sind wir heute völlig anders gepolt. Gott aber beruft einen Mann, der in seinem kleinen Alltag unbekannt in Treue seine Pflicht erfüllt. Gott beruft einen Mann, der die Verantwortung an dem Platz, an dem er steht, voll übernimmt. Gott beruft bis heute Menschen, die sich an ihrem Ort zuerst einmal bewähren. Im Familienkreis, im Kreis der spottenden Arbeitskollegen, die an ihrem kleinen Ort das tun, was Gott sagt. Es kommt drauf an, auf diese Treue im Kleinen. Es ist völlig egal, ob unser Platz ein großer oder ein kleiner ist. Es kommt auf diese Treue in den kleinen Dingen an. Johannes Busch sagte da, jeder braucht Tick, Treue im Kleinen. Gott beruft ihn und Modersohn, ein Zitat, sagt, du brauchst dich nicht anzubieten, Gott kennt deine Adresse. Wenn er dich brauchen will, weiß er dich zu finden. Finde ich sehr nüchtern. Jesus, dir nach, weil du rufst, 256. 256, die Strophen 1 und 2. Und sie dürfen sehr gerne auch aufstehen. Ja, wird man am liebsten weiter singen. Ja, nach den biografischen Notizen und dem Gedanken über Elisas Berufung geht es jetzt im dritten Gedanken um Elisas Entscheidung. Er ist berufen zu dienen. Also nicht nur zu bewundern, sondern nachzufolgen. Elisa muss eine Entscheidung treffen. Und da fragt jemand, hat Jesus jemanden von uns schon lange gerufen, aber man zögert noch? Elisa hat die Wahl. Eine sichere Zukunft, Großgrundbesitzer haben wir gesagt, Karriere, reiches Erbe, gutes Auskommen oder Wanderprophet, vogelfrei, geächtet, nicht geliebt. Soll er das alles aufgeben? Aber Elisa erkennt, es ist Gottes Ruf. Hier ruft nicht ein Mensch, sondern der lebendige Gott. Und wir können fragen, was wäre aus Elisa geworden, wenn er dem Ruf nicht gefolgt wäre? Wenn er anders entschieden hätte, er wäre sicher ein reicher Landwirt geworden. Er wäre in seiner nahen Umgebung bekannt gewesen, aber nicht darüber hinaus. Er wäre nur in einem eingeschränkten Maß Segensträger für andere geworden. Und was ich ganz sicher weiß, wir wüssten seinen Namen heute nicht mehr. Aber so wissen wir seinen Namen noch nach 2850 Jahren. Elisa wäre auch nicht zum Segen geworden, zum Beispiel für diesen syrischen General Naaman. In einem Lied heißt es mal: Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar? Aber das ist die Entscheidung, das ist die Wahl. Und er verließ, heißt es in unserem Text. Er ist bereit, loszulassen, was er hat und auch was sein Leben angenehm macht. Es wird ein gesegneter Entschluss. Er bespricht sich nicht mit Menschen. Paulus hatte das ja übrigens später dann auch mal gesagt. Ich besprach mich nicht mit Menschen. Warum nicht? Weil einen Menschen manchmal davon abhalten wollen, den Weg der Nachfolge zu gehen. Aber wenn einer kapiert, wer dieser Jesus ist, der ruft, dann kann er nur sagen, wie es in diesem anderen Lied heißt, mein Herr ist unbeschreiblich gut. Und was er täglich an mir tut, kann niemand besser machen. Eine Ehre, eine Freude, folgen zu dürfen, den Ruf anzunehmen. Elisa bittet Elia, lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Vielleicht steigt in ihnen jetzt die Erinnerung an einen anderen Mann auf aus dem Neuen Testament. Manch einer lächelt mich an. Da war einer, von dem lesen wir in Lukas 9, der sagte zu Jesus, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Und dann sagt Jesus, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ist das nicht seltsam? Also eines, was wir festhalten können, ist, Gott führt Menschen individuell. Er kann es beim einen so machen und beim anderen anders. Haben Sie vielleicht in Ihrem eigenen Leben auch schon erlebt, dass Sie dachten, ja, und warum darf der das und warum darf ich das nicht? Weil Gott weiß, für den passt es und für mich passt es nicht. Für mich würde es vielleicht zur Gefahr. Gott führt individuell und für diesen Mann im Neuen Testament wäre es wohl zur Gefahr geworden, dass er gar nicht nachgefolgt wäre. Manche Ausleger sagen übrigens, dass der Vater, von dem, den er da begraben wollte, dass der noch fit und fröhlich war und man nicht wusste, wie viele Jahre der noch lebt. Was wir auf jeden Fall bei dem Mann im Neuen Testament merken, und darin unterscheidet er sich von Elisa, er sagt, lass mich zuerst noch zu meinen Eltern. Er schaut zurück. Elisa hat einen Blick nach vorne in die Zukunft. Er sagt, lass mich Vater und Mutter küssen, dann will ich dir folgen. Dann. Elisa ehrt seine Eltern. Er scheint eine gute Beziehung zu ihnen gehabt zu haben, sonst würde er nicht sagen, lass sie mich küssen. Und nun kehrt er noch einmal um, dankt und erweist ihnen auch Ehre. Die Eltern ehren. Und Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist das Spannungsfeld. Es ist Aufgabe von Eltern, ihre Kinder freizugeben, wenn Jesus ruft. Das ist manchmal gar nicht leicht. Elisas Eltern lassen ihn ziehen. Und ich möchte aber auch dazu fügen, es ist manchmal eben auch Aufgabe von Kindern, ihre Eltern freizugeben und in Gottes Hand hinein loszulassen. Das gilt für beide Seiten. Bedenke, was ich dir getan habe, gibt Elia ihm mit auf den Weg. Bedenke die Gnade Gottes, dass du ein Gerufener bist, in den Dienst berufen. Und wer gerufen ist, ist für immer gerufen. Wenn man berufen ist, Jesus nachzufolgen, werden andere Dinge zweitrangig, die vorher ganz wichtig waren. Bedenke, dass du berufen bist. Bedenke, und für uns im Neuen Testament gilt auch, bedenke, was Jesus für dich getan hat, als er an diesem Kreuz starb. Bedenke das und dann lebe dein Leben dementsprechend, aber bedenke, was Jesus für dich getan hat. Und wissen Sie, da sind wir tatsächlich auch in der Entscheidung. Bedenke ich das, was Jesus für mich tat? Nehme ich das für mich persönlich in Anspruch und sage, Herr Jesus, du bist um meinetwillen gestorben? Oder interessiert es mich nicht? Lebe ich mit Jesus? Lasse ich mich rufen? Bedenke ich, was er tat? Oder interessiert es mich nicht? Das ist unsere Entscheidung. Elisa hat sich entschieden, Elisa opfert. Der Vater muss das ja übrigens auch akzeptiert haben, gell? Dass Elisa da mal zwei Ochsen opfert und noch das Gespann verbrennt. Damit zieht Elisa auch einen gewissen Schlussstrich zu seiner Vergangenheit. Und dann, das ist ein Satz, über den man weiter nachdenken muss. Da könnte man jetzt noch mal eine ganze Andacht halten. Ich sage Ihnen nur den Satz. Zum Weiterdenken schreibt ein Ausleger, jeder Segen für andere ist mit einem vorangehenden Opfer verbunden. Jeder Segen für andere, also wenn wir ein Segen für andere sein wollen, jeder Segen für andere ist mit einem vorangehenden Opfer verbunden. Ja, vielleicht nehmen Sie den Satz mit. Wir haben jetzt noch einen vierten kleinen Punkt. Elisa im Schatten des Großen. Im Schatten des Großen Elia. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Aus einer anderen Stelle, 2. König 3, Vers 11, erfahren wir, wie Elisa bekannt war. Da heißt es, Elisa, der Sohn Schaphats, der Elia das Wasser auf die Hände goss. So wird Elisa beschrieben als der, der dem Elia, seinem geistlichen Vater, das Wasser auf die Hände goss. Also praktische Handreichungen tat, Liebesdienste tat für Elia. Dazu gehört Demut. Dazu gehört Demut. Und das ist nicht so das, was uns so in die Wiege gelegt ist und was unserem natürlichen Naturell entspricht. Wir sind eher so wie jene Mutter, die im Kreis ihrer Freundinnen sagte, also mein Sohn, der hat 5 Leute unter sich. Unsere Sprache ist doch toll, oder? Das ist genau das, was in uns drinsteckt. Und Pfarrer Busch hat es ziemlich hart formuliert. Er sagt, wir geben gerne vor Menschen an, der Starke rühmt sich seiner Stärke und die alte Großmutter rühmt sich ihrer Schwäche und ihrer vielen Krankheiten. Will, glaube ich, nur sagen, wir können uns mit allem, wir alle können uns mit allem rühmen, weil das in uns drinsteckt. Elisa ist nun bei Elia. Elia ist nicht mehr allein. Elisa ist jetzt in den kommenden Kapiteln überhaupt nicht erwähnt. Er ist nur dabei. Dabei, als Elia dem König Ahab in den Weg tritt, weil dieser den Weinbergbesitzer Naboth hat umbringen lassen. Elisa ist nur dabei. Jahrelang hört man nichts von Elisa. Er ist auch dabei, als im Leben von Elia nichts Großes passiert. Er ist einfach nur dabei. Lehrzeit für Elisa im Schatten eines Großen. Und er folgte nach und diente. Und sie folgten Jesus nach und dienten. Das ist unsere Aufgabe, zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Mein Leben soll dir zur Verfügung stehen. Du sollst mich gebrauchen, so wie du das denkst. Ob das ein winzig kleines Plätzchen ist, das kein anderer wirklich sieht. Ob das irgendwas Größeres ist, vor dem ich nur Angst habe. Herr, hier bin ich. Dir will ich dienen, dir zur Verfügung sein. So wird unser Leben, schreibt auch jemand, so wird unser Leben ein Schaufenster Gottes, dass er an uns zu sehen ist. Wenn Jesus an uns zu sehen ist, das ist das Allerschönste und Allerbeste. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir so für dein Wort. Wir danken dir für diese wunderbare Perspektive, dass du uns zu dir rufst, in die Gemeinschaft mit dir, in die Nachfolge auf den Weg, auf dem wir nicht alleine sind, auf den Weg, der ans Ziel führt. Herr, hab Dank. Es ist wirklich das Allerbeste, was uns Menschen widerfahren kann, wenn wir mit dir leben dürfen. Und wir bitten dich auch darum, dass heute viele das begreifen und für sich in Anspruch nehmen und sich rufen lassen. Wir bitten dich für jeden Ort, wo dein Wort heute gesagt wird, auf dieser großen, weiten Welt, ob das in Gottesdiensten und in Versammlungen ist oder ob das in einem ganz persönlichen Gespräch ist, vielleicht auch sehr im Verborgenen. Begleite du dein Wort, dass Menschen sich retten lassen und bedenken, was du getan hast für uns. Rüste bitte auch uns aus, dass wir deine Zeugen sein können, da wo wir stehen. Herr, wir bitten dich für die, die hauptamtlich in deinem Dienst stehen. Wir bitten dich besonders für die, die dich kennen und dein Wort lieb haben. Gib ihnen Vollmacht und Standfestigkeit und Klarheit. Wir bitten dich aber auch für die, die dich lieb haben und die in Verantwortung sind in der Politik und in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in den Gerichten. Wir bitten dich auch ganz herzlich für alle, die Kinder unterweisen, vom Kindergarten an bis zur Universität. Herr, erbarm dich bitte auch über unsere Jugendlichen und über unsere Kinder, auch gerade hier in unserem Land. Danke, dass wir auch unsere eigenen Verwandten dir da immer wieder bringen dürfen. Wir loben dich, dass du der Herr bist, auch in einer Zeit, in der geistliche Verwirrung herrscht. Wir loben dich, weil du selber dein Reich baust und weil du wiederkommen wirst. Und darauf freuen wir uns. Wir möchten sagen, Herr, komme bald. Und danke, dass wir all das, was wir auf dem Herzen haben, dir auch jetzt gemeinsam bringen dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Anzukündigen gibt es gar nicht viel, außer die herzliche Einladung auch zum Gottesdienst dann am nächsten Sonntag. Und vielleicht einfach als Hinweis für unsere auswärtigen Gäste, es ist ja am Donnerstag auch der Christustag. Da gibt es dann ja auch in St. Georgen eine Versammlung, bei der Winrich Schäfbuch sprechen wird. Dann bitten wir um den Segen und wem es möglich ist, der möge doch bitte aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag, eine gute neue Woche. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.